Ein Schiff, das in X-Wing 1.0 noch Teil des Imperiums war und später auch Teil der Scum-Fraktion, ist nun Teil einer weiteren Fraktion, der Separatisten. Hi, ich bin Dennis von den Raccoon Specialists und ich heiße euch im Jahr 2020 ein letztes Mal willkommen zu X-Wing Who is Who. Heute werfen wir einen Blick auf ein Schiff der neuesten Staffel, welches aber schon seit Jahren aus X-Wing nicht mehr wegzudenken ist. Die Firespray 31, heute in der Separatisten-Version. Viel Spaß! Und bevor wir starten, möchte ich hier noch eine kleine Spoilerwarnung aussprechen, und zwar für den gesamten Kanon von Star Wars. Ihr seid also gewarnt, in dieser Folge werdet ihr eventuell über das ein oder andere informiert werden, was ihr vielleicht noch nicht wisst, weil ihr Bücher noch nicht gelesen habt, weil ihr Serien noch nicht geschaut habt oder sonstiges. Ihr seid gewarnt und jetzt starten wir erstmal mit ein paar Eckdaten zum Schiff. Die Firespray 31 war ein Patrouillen- und Angriffsschiff, welches durch die Kuat System Engineering entwickelt und gebaut wurde. Kuat baute im Ursprung 6 Prototypen dieses Schiffes, welche für die Bewachung des Gefängnismondes OVO 4 eingesetzt wurden. Bei einem Gefängnisausbruch auf dem Planeten wurden aber bis auf einen der Prototypen alle weiteren zerstört. Dieses eine Schiff fiel in die Hände eines Kopfgeldjägers, auf den wir später auch nochmal eingehen werden. Da die Firespray-Serie ein ziemliches finanzielles Desaster für Kuat war, wurde die weitere Entwicklung des Schiffs für einige Jahre eingestellt und Kuat fing an, sich mehr auf die Aufrüstung von Schiffen zu konzentrieren. Einige Jahre später versuchte Kuat erneut, die Firespray auf den Markt zu bringen, da man wusste, dass es in der Galaxis noch eine Version gab, die dem legendären Kopfgeldjäger Boba Fett gehörte, und man nahm an, dass man das Schiff durch diese Legende in einen speziellen Status bringen konnte. Doch auch dies wurde erneut ein Misserfolg. Schauen wir uns noch ein paar Eckdaten zum Schiff an. Die Firespray, die war 21,5 Meter lang, 21,3 Meter breit und 7,8 Meter hoch. Sie konnte eine maximale Geschwindigkeit von 1000 Stundenkilometern erreichen und standardmäßig hatte sie einen leichten Traktorstrahlgenerator und Autoblaster ausgestattet. Platz bot sie für einen Piloten und bis zu 2 Crewmembern, also beispielsweise Gunner, Co-Piloten oder Navigatoren. Und weiter hatte sie Platz für bis zu 6 Passagiere. Die Slave One, als eines der letzten noch aktiven Modelle, wurde von Jango und später auch von Boba schwer modifiziert und hatte zum Beispiel rotierende Zwillingslaserkanonen, versteckte Projektilwerfer für Protonentorpedos, seismische Bomben, eine Ionenkanone, Erschütterungsraketen und weiterhin den Traktorstrahlgenerator. Somit war die Slave One viel mehr auf den Angriff ausgelegt als das eigentliche Modell, die Firespray. Den ersten kanonischen Auftritt hatte die Slave One natürlich in Episode 5, Das Imperium schlägt zurück, wurde aber chronologisch schon viel früher, und zwar in Episode 2, Angriff der Klonkrieger, gesehen. Ein Comic, welches noch vor Episode 2 spielt, beinhaltet aber den zeitlich ersten Auftritt. Hierbei handelt es sich um das Comic Star Wars Age of Republic Jango Fett von 2019. Kommen wir jetzt zu den Piloten des Schiffes, und ich werde hier an dieser Stelle den Erpresser der Separatisten überspringen, einfach aus dem Grund, weil wir hier natürlich keine klassische Geschichte im Hintergrund haben, und ich beginne direkt mit dem jungen Boba Fett. Boba war einer der genetisch nicht schneller alternden Klone des berühmten mandalorianischen Kopfgeldjägers Jango Fett, und er wurde 32 Jahre vor der Schlacht von Yavin auf Kamino geboren. Der Klon Boba war Teil der Bezahlung für Jangos Dienste als Klonvorlage und erhielt auf Bitten von Jango keine genetische Modifikation wie Verhaltenskonditionierung oder Wachstumsbeschleuniger. Schon in jungen Jahren brachte Django seinem Sohn viele seiner Fähig- und Fertigkeiten bei und Boba lernte Überlebens- und Kampftechniken. Zusätzlich erhielt er auch schon früh Training mit dem Plaster und lernte die Waffensysteme sowie die Steuerung der Slave One kennen. Im schon angesprochenen Comic Age of Republic, Django Fett, wurden Django und drei weitere Kopfgeldjäger von einem Twi'lek angeheuert, dessen Tochter zu suchen und lebend zu ihm zurückzubringen. Django forderte, dass Boba bei dieser Mission dabei sein durfte, da dies zu seinem Training gehören sollte. Jedoch wurde Boba nach der Mission oder gegen Ende der Mission gezwungen, zwei dieser drei Kopfgeldjäger zu töten, da sie sich gegen Django stellten. Und das war das erste Mal, dass Boba aktiv getötet hatte. Kurz vor dem Ausbruch der Klonkriege traf Boba auf den Jedi Obi-Wan Kenobi, welcher zusammen mit Lama Su, einer Kaminoanerin, Django Fett treffen wollte. Kurz darauf mussten Django und Boba von Kamino fliehen, da der Jedi herausgefunden hatte, dass Bobas Vater einen Attentat auf die Senatorin Padme Amidala durchgeführt hatte. Während Django mit Obi-Wan kämpfte, betätigte Boba das Geschütz der Slave One und floh danach mit seinem Vater nach Geonosis. Boba musste auf diesem Planeten ansehen, wie der Jedi-Großmeister Mace Windu seinem Vater auf dem Schlachtfeld enthauptete. Boba schwor diesen Mord zu rächen und schloss sich einer Gruppe von Kopfgeldjägern an, unter anderem Aura Singh und Bosk. Zusammen mit seinen neuen Gefährten plante er einen Angriff auf Mace, der auf dem republikanischen Schlachtschiff Endurance war. Da Boba auch ein Klon war, fiel er natürlich nicht weiter auf, als er sich einer Gruppe von Klonkadetten anschloss. Boba platzierte eine Bombe, die Mace treffen sollte. Diese ging auch hoch, tötete den Jedi-Meister aber nicht. Sie beschädigte aber die Endurance so schwer, dass sie abstürzte. Da die Endurance inklusive Mace Windu abstürzte, hatte Boba nun eine weitere Chance, diesen zu töten. Boba konnte diese Chance aber nicht ergreifen, da Mace und auch Anakin Skywalker knapp gerettet werden konnten. Später machte Boba Bekanntschaft mit Hondo Onaka und wurde durch eine fehlgeschlagene Erpressung zusammen mit Bosk gefangen genommen und ins Gefängnis nach Coruscant gebracht, wo er wegen des Attentates auf Mace Windu inhaftiert wurde. Hier traf er auf den als Kopfgeldjäger getarnten Obi-Wan Kenobi und zettelte mit diesem eine Schlägerei an, die zur Flucht einiger Gefangener verhalf. Und nachdem Boba das Gefängnis verlassen konnte, gründete er sein eigenes Kopfgeldjäger-Syndikat, die Krait's Claw, die nach dem Krait-Drachen von Tatooine benannt war und ließ sich, passend zum Namen, ja, auf Tatooine nieder. Er konnte Bosk, Dengar und Laz Razzi anheuern und bekam später auch ungewollte Verstärkung durch Asajj Ventress, die ihn aber verriet. Doch trotz dieser Verratssituation konnte er sein Syndikat erweitern und sogar auf Coruscant ausbreiten. Und auf Coruscant traf Boba dann kurz vor dem Ende der Klonkriege auf den Jedi Quinlan Voss, der auf der Suche nach Asajj Ventress war. Asajj wiederum, die heuerte später Boba und sein Team an, um Quinlan Voss, der mittlerweile auf Serenno in der Festung von Dooku gefangen genommen worden war, zu befreien. Hier wurden Boba und sein Team durch Dooku besiegt, konnten sich aber glücklicherweise noch zurückziehen. Und ab diesem Zeitpunkt wurde Boba immer bekannter und einer der tödlichsten und legendärsten Kopfgeldjäger der Galaxis. Und er wurde bekannt für seine speziellen Taktiken, seine Gegner einfach zu desintegrieren. Als er alt genug und groß genug war, trug er die Rüstung seines Vaters Django und war irgendwann so gut, dass er nur noch bestimmte Aufträge annahm, diese aber dann schon mit beinahe fanatischer Art durchführte. Und danach beginnen dann die Ereignisse von Episode 4, eine neue Hoffnung, auf die ich jetzt hier nicht mehr eingehen werde, da sie sich nicht mehr auf Boba als Jungen beziehen. Und dennoch möchte ich hier kurz an dieser Stelle an Jeremy Bullock denken, der erste Darsteller von Boba war und vor kurzem von uns gegangen ist. Bobas erster Auftritt im Kanon war natürlich der in Episode 5, Das Imperium schlägt zurück. Aber der junge Boba, der erscheint in Episode 2, Angriff der Klonkrieger und im Comic Age of Republic, Jango Fett Nummer 1. Wusstet ihr eigentlich, dass Boba noch vor Episode 5 im Star Wars Holiday Special zu sehen war und dort im Grunde seinen allerersten Auftritt hatte? Denn dieser Film kam noch vor Episode 5 raus, gehört aber heute zu den Legends von Star Wars. Außerdem wurde dieser Film nach seiner ersten Ausstrahlung nie wieder öffentlich gezeigt, da George Lucas absolut unzufrieden mit dem war, was aus diesem Film gemacht worden war. So viel als kleiner Sidefact. Schauen wir zu guter Letzt auch nochmal in seine Pilotenfähigkeit. Solange du verteidigst, falls keine anderen befreundeten Schiffe in Reichweite 0 bis 2 sind, darfst du eine deiner Leerseitenergebnisse in ein Fokusergebnis ändern. Obwohl Boba immer jemanden um sich hatte, war er dennoch ein Einzelgänger, der am effizientesten war, wenn er alles selber machen musste und konnte. Das ist für mich im Grunde auch so ein bisschen der Grund für diese Fähigkeit. Aber vielleicht habt ihr eine andere Idee, sagt es mir gerne. Und jetzt kommen wir zu einer weiblichen Kopfgeldjägerin, die eng mit Jango Fett zusammengearbeitet hat, Sam Wessel. Sie war eine weibliche Claudetin und wurde von Anakin Skywalker als Changeling bezeichnet. Sie wurde auf dem Planeten Solan geboren und wurde hier von den Mabari, einem alten Orden von Kriegern, ausgebildet. Im Laufe der Zeit war ihr dieses Leben aber nicht erfüllend genug und sie reiste nach Denon, wo sie hoffte, ein anderes, spannenderes Leben führen zu können. Sie arbeitete als Sicherheitschefin und später auch als Leibwächterin. Sie lernte auf Denon einen Claudeten kennen und wurde schwanger von ihm. Sie gebar ihre Tochter Sohn, doch das Familienleben, das war nichts für sie und die Arbeit als Leibwächterin, die unterforderte sie und so fing sie an, als Kopfgeldjägerin Karriere zu machen. Während eines Jobs, ca. 32 Jahre vor der Schlacht von Yavin, lernte sie auf dem Planeten Ovo 4 den Kopfgeldjäger Jango Fett kennen, mit dem sie auch immer wieder zusammenarbeitete und auch später eine Art Beziehung führte. Sam arbeitete mehrere Jahre für die Separatisten, aber auch für die Republik, die beide gute Credits zahlten, um jeweils die andere Seite zu bekämpfen. 22 Jahre vor der Schlacht von Yavin wurde Sam von Jango angeheuert, um die Senatorin von Naboo, Padme Amidala, zu eliminieren, bevor sie sich gegen eine republikanische Armee hätte aussprechen können. Das Attentat auf den Kreuzer der Senatorin, als dieser landete, war zwar erfolgreich, jedoch konnte Sam nur Cordy, das Double von Padme, töten. Jango gab ihr eine zweite Chance und überreichte ihr zwei Kohuns, überaus giftige Würmer, und sie sollte diese bei einem weiteren Attentatsversuch nutzen. Sam gelang es, die Würmer in die Räumlichkeiten von Padme zu bekommen, musste dann aber fliehen, nachdem die Jedi, Anakin Skywalker und Obi-Wan Kenobi das Attentat verhindern konnten. Wessel floh durch die Häuserschluchten von Coruscant, wurde aber von Anakin Skywalker überwältigt, so dass ihr Speeder abstürzte. Sie floh in einen Club und versuchte hier Obi-Wan Kenobi zu töten, doch dieser schlug ihr die Hand ab und trug sie nach draußen, wo Anakin und Obi-Wan sie verhören wollten. Doch bevor sie etwas Relevantes hätte sagen können, zum Beispiel wer ihr Auftraggeber war, wurde sie durch einen Kamino Saber Dart getötet, der von Jango abgefeuert wurde. Mit ihren letzten Worten auf Huttisch verfluchte sie Jango. Dennoch war ihr in ihren letzten Augenblicken klar, dass es sich hierbei lediglich um einen Job gehandelt hatte. Sam hatte ihren ersten Auftritt in Episode 2 Angriff der Klonkrieger, aber in den Comics Star Wars Jango Fett wird ihre Vorgeschichte, also die vor Episode 2, erzählt. Ihre Fähigkeit ist im Grunde kanonisch nicht erklärbar, da sie ja zwei Zustände ermöglicht. Du sollst mir danken und wehe, du meinst es nicht ernst. Die Namen der Zustände, die zeigen ihre Wechselfähigkeit. Von der Forderung bis zur Drohung. Aber ganz ehrlich, das ist auch das Einzige, was ich hier wirklich so als eine Art Erklärung für diese Fähigkeit sehe. Ich denke, hier ist sehr viel einfach spielerisch erstellt worden. Ja, und als Letztes kommen wir jetzt zu einem einfachen Mann, der versucht, seinen Weg im Universum zu gehen. Jango Fett. Über Jango gibt es viele unterschiedliche Geschichten, aber scheint so zu sein, dass er ein mandalorianischer Kopfgeldjäger war, der auf dem mandalorianischen Planeten Concord Dawn geboren wurde. Zumindest ist es die Geschichte, die er allen erzählte, und somit blieb seine wahre Geschichte ein Geheimnis. In der aktuellen Staffel der Serie The Mandalorian wird erklärt, dass Jango ein mandalorianisches Findelkind war. Er wurde ausgebildet und kämpfte später auch in den mandalorianischen Bürgerkriegen. Und trotz dieser Geschichte sowie seiner mandalorianischen Rüstung leugnet man auf Mandalore, dass Jango einer von ihnen gewesen wäre, und man behauptet, er hätte seine Rüstung gestohlen. Jango fing nach dem Bürgerkrieg an, seine Fähigkeiten gegen Credits als Kopfgeldjäger anzubieten und stieg schnell in den Reihen der Gilden auf. Seine Rüstung ließ viele Jäger erstarren, da die Galaxie wusste, dass Mandalorianer nicht einfache Menschen, sondern vielmehr indoktrinierte Krieger waren. Im Laufe seiner Karriere traf und arbeitete Jango mit großen Namen, wie zum Beispiel Hondo Ohnaka, Aura Singh oder Cad Bane. Kurz nach der Invasion von Naboo in Episode 1 wurde Jango auf den Monden von Bodgen durch einen Sith Lord namens Tyrannus angesprochen und als genetische Vorlage für eine Klonarmee rekrutiert. Jango erhielt 20 Millionen Credits sowie einen unveränderten Klon, den er selber großziehen wollte und der keinerlei genetische Veränderung hatte. Er blieb eine Zeit lang auf Kamino, um das Training der Klone zu überwachen, und die Kaminoaner, die akzeptierten seine Anwesenheit. Jedes Trainingsprogramm, das von Klonen durchlaufen wurde, hatte Jango mitentwickelt, und obwohl die Armee aus seinen Klonen bestand, fühlte er keinen Stolz, sondern betrachtete das Ganze als experimentellen Erfolg der Kaminoaner. Jango wurde weiterhin auch als Kopfgeldjäger angeheuert, und während einer Mission nahm er auch seinen Sohn Boba mit, um diesen zu lehren, wie man sich unbekannten Bedingungen anpassen konnte. Zu einem späteren Zeitpunkt wurde Jango von Newt Gunray, dem Vizekönig der Handelsföderation, angeheuert, die Senatorin von Naboo zu eliminieren. Jango tat sich mit seiner langjährigen Partnerin Sam Wessel zusammen, um diesen Job durchzuführen. Jedoch scheiterte Wessel zweimal, und Jango war am Ende gezwungen, sie zu töten, bevor sie in die Gefangenschaft der Jedi kam und dort den Plan verriet. Jango flog zurück nach Kamino und war sich sicher, dass der Fall jetzt abgeschlossen war. Jedoch wurde er durch den Jedi-Ritter Obi-Wan Kenobi aufgespürt und befragt. Jango sollte Details über den Auftrag als genetische Klonvorlage sowie über den Jedi-Meister Sife Diaz nennen, da man annahm, dass dieser Jango angeheuert hatte. Nach dieser Unterhaltung war Jango klar, dass er fliehen musste, und er beauftragte Boba, das Schiff fertig zu machen. Kurz vor seiner Flucht kam es zum Kampf zwischen dem Jedi und Jango auf der verregneten Landeplattform von Kamino. Jango konnte durch einige Tricks Obi-Wan überlisten und zusammen mit Boba in Richtung Geonosis fliehen, wohin sie aber verfolgt wurden. Nachdem Obi-Wan auf Geonosis gefangen genommen werden konnte, eilten Anakin Skywalker und Padme Amidala ihm zur Hilfe, wurden aber selber auch gefangen genommen. Und als alle drei in der Petranaki Arena hingerichtet werden sollten, wurde diese Hinrichtungszeremonie durch einige Jedi und die Klonarmee unterbrochen. Django mischte sich in die Schlacht ein. Er tötete den Jedi-Meister Coleman Trebor, wurde dann aber von einem Reek angegriffen, den er erst vor dessen zweiten Angriff ausschalten konnte. Beim ersten Angriff des Reeks wurde Djangos Jetpack beschädigt und als er versuchte, Mace Windu zu töten, bemerkte er die Beschädigung an dem Jetpack zu spät. Mace Windu schnitt zuerst seine Blaster in zwei Teile und enthauptete Django daraufhin. Django taucht das erste und einzige Mal in Episode 2 Angriff der Klonkrieger auf, erhielt aber seine eigene Comicbuchserie, die seine Vorgeschichte zu Episode 2 erzählt, Age of Republic, Django Fett. Django wird mehrere Male in Clone Wars als auch in der aktuellen Staffel The Mandalorian erwähnt. Schauen wir auch hier nochmal auf seine Fähigkeit, die da lautet: Solange du verteidigst oder einen Primärangriff durchführst, falls die Schwierigkeit deines aufgedeckten Manövers geringer ist als die des aufgedeckten Manövers des feindlichen Schiffes, darfst du einen der Fokusergebnisse des feindlichen Schiffes in ein Leerseitenergebnis ändern. Ja, im Grunde hat Django immer den größeren Vorteil dann gezogen, wenn er seinen Gegner analysiert hat und ihn dann aus dem Hinterhalt angegriffen hatte. Sobald sich also ein Gegner in Sicherheit gewogen hat, erhielt Django seine Chance. So viel also zu meiner Meinung zu dieser Fähigkeit. Solltet ihr vielleicht irgendwie eine andere Idee haben, wie gesagt, meldet euch gerne über die Social Media Kanäle. Und somit komme ich zum Ende dieser Folge rund um Django Fett's Firespray und möchte mich an dieser Stelle auch einfach nochmal bedanken für all euren Support. Wir haben in diesem Jahr 35 Folgen X-Wing Who's Who rausgebracht und ihr habt es mir nachgesehen, dass ich irgendwann einfach die Möglichkeit genutzt habe zu sagen, ich mache ein zweiwöchentliches Format raus, einfach weil ich gemerkt habe, dass die ganzen Recherchearbeiten rund um solche Piloten doch ziemlich anstrengend sein können, auch einfach viel Zeit rauben und deshalb ein ganz herzliches Dankeschön an dieser Stelle. Ich werde in der nächsten Folge oder einer der nächsten Folgen werde ich nochmal ein Special rausbringen. Wir hatten ja schon mit Ende der ersten Staffel The Mandalorian schon mal eine Special-Folge gehabt, rund um diese erste Staffel und das werde ich jetzt auch gerne nochmal rund um die zweite Staffel tun. Also hier wird es natürlich noch viele Spoiler geben, also die Serie noch nicht fertig gesehen haben, sollten sich dann diese Folge nicht anhören, aber das wird es dann als Erstinformation nochmal geben. Und ein ganz herzlicher Dank an dieser Stelle auch nochmal an all die, die sich an unserer Spendenaktion für die Kindernothilfe beteiligt haben. Das Ganze wurde ja vom Reinicke, von den Apple Oasis und mir ins Leben gerufen. Es gab diese 55 Karten, die der Reinicke oder wo der Reinicke die Bilder zugemacht hat, ich das Layout und wir haben über 100 Päckchen verkaufen können. Ich glaube, waren 100 oder gut 100, sowas im Dreh. Da hat Reinicke da mehr Informationen als ich oder die genaueren Zahlen. Aber wir haben 820 Euro an die Kindernothilfe spenden können. Vielen Dank auch an dieser Stelle dafür, für all das, was ihr getan habt. Das wäre nie zustande gekommen ohne euch. Gut. Dann verabschiede ich mich jetzt für dieses Jahr und starte dann im nächsten Jahr mit der nächsten Folge. Also auch, ich bleibe im Zwei-Wochen-Rhythmus, gibt also keine große Änderung. Wenn ihr dennoch irgendwelche Rückmeldungen zu dieser Folge oder zu diesem Format habt, dann lasst es mich gerne wissen. Wie immer über Social Media, Facebook, Instagram, da bin ich aktiv dabei. Ich bin auf den Discord-Channels von der Selbsthilfegruppe und von Games on Tables dabei. Auch hier nochmal herzlichen Dank an Daniel und an Simon, dass sie mir dort auch diese Plattform bietet. Und ja, ansonsten wünsche ich euch jetzt wie immer einen schönen Sonntag, einen guten Start in die kommende Weihnachtswoche oder einen schönen Tag, wann auch immer ihr diese Folge hört. Bleibt gesund, macht's gut und ciao.